So, doch zunächst möchte ich Sie erstmal herzlich willkommen heißen. Nach der Literatur am vergangenen Samstag wenden wir uns heute wieder der bildenden Kunst und im Speziellen einer noch sehr jungen Art im Rahmen der Samstagsuni des heutigen Vortrags zu. Minimal Art mit neuer Kunst Wirklichkeit erfahren. Wir begrüßen heute eine ausgewiesene Fachfrau für diese Kunstrichtung. Herzlich willkommen, Frau Professorin Dr. Angeli Jansen. Sie hat Kunstgeschichte und Germanistik an der Ruhr-Universität Bochum studiert. 1987 wurde sie promoviert und Assistentin bei Max Imdahl am Kunstgeschichtlichen Institut in Bochum, wo sie auch 1992 habilitierte. Seit 1999 ist sie Professorin für Kunstgeschichte mit besonderer Berücksichtigung der modernen und zeitgenössischen Kunst am Kunstgeschichtlichen Institut der Universität Freiburg. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen in der modernen Geschichte der Kunsttheorie und Renaissance-Malerei. Zu ihren Publikationen gehören zahlreiche Rezensionen und Beiträge in Katalogen und Fachzeitschriften und Büchern. Ein aktueller Beitrag im Regio Artline Kunstmagazin setzt sich mit der Wertschätzung und Wahrnehmung von Kunst im öffentlichen Raum, unter anderem auch in Freiburg, auseinander. Durch die kommerzielle Neudefinition von Gebäuden, Plätzen und Grünanlagen verkommt der öffentliche Raum zur Kulisse, kann Dekoration als Vandalismus empfunden werden, so schreibt sie. Meine Damen und Herren, können wir mit Minimal Art wieder Wirklichkeit erfahren? Ich freue mich jetzt ganz besonders auf Ihren Vortrag, Frau Professorin.
Herzlichen Dank. Jetzt muss ich mir das Mikrofon, glaube ich, umhängen. Habe ich gelernt, oder? Bin ich so zu hören? Gut zu hören? Lauter. So. Jetzt können Sie mich aber verstehen. Dann begrüße ich Sie herzlich. Ich freue mich, dass Sie da sind. Ich freue mich über die Einladung. Und beginne auch sofort mit den ersten beiden Dias. Schärfer. Ja. Also ich glaube, die Fluchtwege sind beleuchtet. Meine Damen und Herren, ich fange sofort an. Robert Morris, 1931 geboren, ist einer der bedeutenden Vertreter der Minimal Art und hat 1965 Arbeiten von dieser Art gemacht. L-Beams nennt er sie, also L-förmige Balken. Diese Arbeiten sind 1965 in der Dwen Gallery so gezeigt worden. Links sehen Sie drei von den L-Beams. Rechts zwei. Und der Name ist jetzt erstmal das Problem. Es sind ja eigentlich keine Ls. Bei einem L würde man sich einen langen Standbalken und einen kurzen, waagerecht dazu stehenden Balken vorstellen. Hier sind beide Balken gleich lang. Die Schenkel oder die Arme oder wie man das nennen will, dieser jeweiligen L-Formen sind jeweils 2,44 Meter lang. Sie sind wie mit quadratischer Schnittfläche abgeschlossen. 61 Zentimeter ist da die Kantenlänge. Sie sind also größer als der Betrachter. Zum Vergleich, eine Tischhöhe ist ungefähr 80 Zentimeter, eine Sitzhöhe ist ungefähr 45 Zentimeter. Beides ist hier vermieden. Die Arbeiten sind aus gestrichenem Sperrholz, weiß gestrichenem Sperrholz. Sie sind ohne Sockel aufgestellt bzw. hingelegt. Und zwar auf drei verschiedene Arten. Wenn Sie sich das im linken Dia bitte ansehen, da ist das rechte L so auf einen Schenkel gestellt, dass der zweite Schenkel dieses Balkens nach oben senkrecht steht. Das ist also am ehesten ein L. Links sehen Sie dieselbe Form als gleichschenkliges Dreieck aufgestellt, sodass sich für einen frontal davorstehenden Betrachter eine symmetrische Form ergibt. Er ruht auf nur zwei Kanten, die also 61 cm lang sind. Hinten sehen Sie ganz knapp, schlecht im Dia, aber immerhin, ein hingelegtes L, das also nur 61 cm hoch ist, wo also dieselbe Form, die wir vorne in zwei verschiedenen Aufstellungen haben, hinten noch einmal gegeben ist. Und zwar so, dass man damit die drei Aufstellungsmöglichkeiten auch wirklich erreicht hat. Man könnte drei Teile natürlich auch anders zueinander stellen. Man könnte das insgesamt alles anders machen. Aber wenn man keine Hilfsmittel benutzt, wenn man die Wand nicht als Stütze benutzt, wenn man die Teile nicht aneinander stellen will, dann gibt es nur diese Aufstellungsmöglichkeiten, diese drei. Hier hat Robert Morris also nicht auf Schönheit geachtet bei der Aufstellung, auch nicht auf eine Komposition im Raum, dazu komme ich gleich nochmal, sondern er hat die drei Balken so aufgestellt, dass sie möglichst verschieden in den drei Möglichkeiten eben präsentiert werden. Das müsste man schätzen und nicht etwa die Schönheit der Aufstellung oder der Komposition. Die drei L-Formen sind also ohne Sockel frei im Raum aufgestellt, sodass sie nicht die Wände berühren. Sie sind nicht etwa zu einem Weg oder zu einem Ornament aufgestellt. Man könnte sich das ja alles anders denken. Man könnte sich ja vorstellen, dass sie parallel zur Wand gestellt sind, dass sie aufeinander bezogen sind, zum Beispiel so, dass eine Form einen Schenkel der anderen in ihrem Schenkel dann wieder aufnimmt. Man könnte sich Ornamente vorstellen, die die drei Formen miteinander bilden könnten. Das ist alles vermieden. Es ist auch vermieden, dass sie mit Möbeln oder mit Architektur verwechselt werden. Es steht also auch die, oder es liegt auch die liegende Form nicht etwa so, dass man sie für eine Eckbank halten könnte. Dass das alles so gemacht ist, ist kein Zufall. Das ist extra so gemacht. Man kann sich keine Geschichte dazu ausdenken. Man kann sich auch nicht ausdenken, erst gab es die eine Form, dann gab es die nächste, dann die dritte oder mit der Form ist in verschiedenen Stadien irgendetwas passiert. Das könnte man sich ja alles denken. Man könnte mit drei solchen L-Formen unendlich viel machen. Wenn Robert Morris hier die drei L-Formen weder stapelt noch in all den beschriebenen Alternativen aufstellt, sondern so aufstellt, dann weiß er, was er tut. Er stellt dieselbe Arbeit in verschiedenen Räumen verschieden auf. Wenn der Raum das hergibt, stellt er drei L-Formen auf, wenn nicht, stellt er auch nur zwei auf, wie hier rechts. Je nach Raum achtet er darauf, ob die L-Formen den Eingang versperren oder nicht. Er richtet sich nach dem jeweiligen Raum, das sind Installationen im Raum. Dass jetzt all das so gemacht ist, wie es erstmal ganz selbstverständlich aussieht, wie es aber viele Alternativen gegeben hätte, das möchte ich zunächst mal bemerkt wissen. Das ist für einen Betrachter auch ziemlich schnell einzusehen. Wenn man in der Ausstellung sich befindet, dann hat man diese drei L-Formen oder zwei L-Formen zum Vergleichen zur Verfügung. Man sieht ja, dass sie verschieden sind. Man fragt sich, sind das drei gleiche Formen? Sind das drei verschiedene Formen? Wie ist es hier eigentlich gemeint? Und weil man diese drei L-Beams hier als Anlass zum Vergleichen sieht, sieht man sie überhaupt genauer. Man fängt an, auch jede einzelne Form genauer zu sehen. Sind das wirklich gleiche Schenkellängen? Das ist gar nicht mal ausgemacht. Wenn man in den Raum kommt und eine Form da liegen sieht, sind das eigentlich wirklich zwei gleiche Längen? Etwas, was steht, wirkt völlig anders als etwas, was liegt. Sind das da überhaupt gleiche Längen? Ein Betrachter muss durch diese zwei oder drei L-Beams, die er miteinander vergleicht, überhaupt genauer sehen. Und er muss auch jeden L-Beam für sich erstmal genau sehen. Er sieht, wie er in den Raum hereinkommt, die Form auf eine bestimmte Art wahrnimmt, mit bestimmten Überschneidungen, mit einer bestimmten Perspektive. Und er sieht dann, wenn er sich im Raum weiter bewegt, die Arbeiten in immer neuer Perspektive. Das ist eigentlich so selbstverständlich, dass wir das normalerweise kaum bemerken. Also normalerweise gehen wir in einen Raum hinein und nehmen eigentlich nicht wahr, dass mit jedem Schritt das Bild anders aussieht. Hier nehmen wir das schon wahr und hier geht ein Betrachter auch durch den Raum, um zu sehen, ob das, was er vermutet, nämlich dass das gleiche L-Formen sind mit gleichen Schenkellängen, ob das jetzt auch stimmt. Ein Betrachter läuft also in dem Raum, kann sich da eigentlich nicht wirklich ausruhen, könnte sich schon gar nicht hinsetzen, muss also in dem Raum sich bewegen, seine Perspektiven vergleichen und dabei die Gestalt der gegebenen drei Formen überhaupt zusammensetzen. Er hat das ziemlich schnell verstanden, dass das drei L-Formen sind, aber tatsächlich muss er das überprüfen. Während er in dem Raum geht, ändert sich auch das Licht oder jedenfalls ändern sich die Ansichten und die Beleuchtung. Dass sich das Licht ändert, ist natürlich nur in Räumen mit Tageslicht gegeben, aber in Räumen mit künstlichem Licht, wie hier den Galerieräumen, haben wir trotzdem auch Lichtsituationen, die der Betrachter bemerken muss. Einige Teile der L-Beams sind beleuchtet, andere sind verschattet. Dasselbe Weiß oder Hellgrau, mit dem sie gestrichen sind, wirkt an verschiedenen Stellen anders. Wenn man erstmal da anfängt zu sehen, dann sieht man, dass also das eigentlich überhaupt gar nicht aufhört, was man hier alles sehen könnte. Und kann gerade an diesen so simplen, einfachen Formen Seherfahrungen machen, die man sonst eigentlich nicht macht. Gerade weil man die Gestalt des der hier gegebenen Formen gleich verstanden hat, kann man sich auf seine Wahrnehmung konzentrieren. Gerade deswegen kann man genau sehen und gerade deswegen kann man diese Unitary Forms als voneinander verschiedene wahrnehmen und in der Wahrnehmung eines gehenden Betrachters sich jeweils auch ändernde wahrnehmen. Die nächsten beiden bitte. Robert Morris sagt, dass seine Formen Unitary Forms seien. Er bezieht sich auch auf die Gestaltpsychologie und nennt sie gestaltartige Formen. Also er sagt es auch auf Amerikanisch, weil ihn interessiert, dass man diese Formen im Ganzen auf einen Schlag erkennt und wahrnimmt und nicht lange rätseln muss. Er beschreibt das und er beschreibt auch, Sie sehen links überhaupt ein neues Dia von der einer Ausstellung aus der Duane Gallery in Los Angeles 1966 mit Arbeiten von Morris, die alle anders sind als die, die ich eben gezeigt habe, aber auf die das im Grunde ähnlich zutrifft, was ich Ihnen eben zu zeigen versucht habe. Morris selbst schreibt, eine figurative Barockplastik, und hier rechts sehen Sie Giovanni da Bologna 1583, eine figurative Barockplastik sieht von allen Seiten anders aus, ein Würfel aber auch. Das machen wir uns normalerweise nicht so klar. Also normalerweise verstehen wir bei einer Barockplastik, und wenn es dann hier um den Raub der Sabinerinnen geht, schon, das sind Menschen, die sehen von vorne und hinten anders aus. Was passiert eigentlich auf der Rückseite dieser Plastik? Wir würden uns hier darum bemühen, herumzugehen und uns das von verschiedenen Seiten ansehen und würden das gerade bei Barockplastiken ja auch schätzen, dass sie vielansichtig sind. Bei einem Würfel kämen wir normalerweise gar nicht auf den Gedanken, weil wir denken, das ist ein Würfel, den kenne ich von allen Seiten, den brauche ich mir gar nicht angucken. Genau das sehen wir dann bei den Arbeiten von Robert Morris aber, dass auch einfache Formen von allen Seiten unterschiedlich aussehen, dass sie mit verschiedenen Beleuchtungen unterschiedlich aussehen und dass Betrachter da also durchaus genau sehen sollten. Das Sehen wird also gerade bei den einfachen Formen von Robert Morris freigesetzt. Bei Barockplastiken, bei figuralen Plastiken denken wir mal, was macht der Mann hier mit der Frau oder was passiert hier mit den Figuren? Wir machen uns eine Geschichte dazu, wir identifizieren das, wir erkennen das wieder. Gerade bei den einfachen Formen von Robert Morris tun wir das alles nicht. Wir können die kaum wiedererkennen. Wir sehen da also diese einfache Gestalt. Und wir sehen eben deswegen unser eigenes Sehen genau und neu. Das ist bei den L-Beams sozusagen noch potenzierter als bei den Arbeiten, die ich Ihnen hier in dem linken Dia zeige. Denn da haben wir ja drei gleiche Formen, die der Betrachter immer gleichzeitig aus drei verschiedenen Perspektiven sehen kann. Er muss also um die Formen herumgehen, sieht jede einzelne Form anders, aber er sieht gleichzeitig immer drei Aspekte einer ähnlichen oder einer gleichen Form dazu, also zwei Aspekte zu der, die er sich, zwei andere L's zu dem, was er sich gerade ansieht. Sie alle sitzen jetzt hier ziemlich festgenagelt und können das nicht überprüfen. Sie müssen sich jetzt alle auf die Fotos verlassen. Der Fotograf hat dann jeweils entschieden, wie er eine Ausstellung von Morris aufnehmen will, wie er eine Plastik aufnehmen will. Der Fotograf hat uns die Fotos so gegeben und wir nehmen die auch prompt an, rechnen da eigentlich rück. Und es könnte aber doch sein, dass die Fotografen jetzt sozusagen was Falsches zeigen. Es hätte sein können, dass die L-Formen alle von einer Seite rot gestrichen waren. Der Fotograf hat aber gerade so fotografiert, dass das nicht zu sehen ist. Oder es könnte hier sein, dass hinter irgendeiner von den Kisten irgendwer sitzt und Sie sehen das nur nicht. Das ist nicht so. Aber dass wir überhaupt solche Ansichten von Fotografen ernst nehmen, rückrechnen, akzeptieren, ist schon ziemlich bemerkenswert. Wir sehen ganz selten direkt Formen. Wir sehen ganz selten so, dass wir etwas direkt überprüfen können. Wir sehen mit sehr vielen Voraussetzungen und Erwartungen. Und wenn wir uns zum Beispiel einen Würfel erwarten, dann erwarten wir uns, wenn wir drei Seiten gesehen haben, auch, dass die drei anderen Seiten genauso weiß sind wie die, die wir gesehen haben. Wir sehen mit ungeheuer vielen Voraussetzungen und Erwartungen. Und vieles kennen wir nur von Bildern. Die nächsten beiden bitte. Wir sind alle Fachleute im Dechiffrieren von Bildern und machen uns das in aller Regel überhaupt gar nicht klar. Ich zeige Ihnen hier links eine Fotografie von Thomas Struth, 1989 aufgenommen in der National Gallery. Und Sie erkennen sich sicher alle wieder. Jedenfalls hat man selber solche Erinnerungen an Museen. Man weiß, wie man da steht, man weiß, wie man sich da verhält. Und man weiß auch, wenn einem da ein Bild begegnet, wie der Doge Loredano von Giovanni Bellini hier rechts, das sehen Sie im Foto als rechtes Bild, wenn einem da ein solches Bild begegnet, dann rechnet man das auch rück. Man versteht ja, da ist der Doge Loredano. Aber das Bild von 1501 zeigt uns natürlich diesen Doge Loredano. Wir sehen den Doge Loredano. Aber tatsächlich ist er da nicht. Tatsächlich ist er längst gestorben. Tatsächlich stehen wir da vor Holz und Farbe und sehen aber den Dogen Loredano. Solche Wahrnehmungen machen wir eigentlich täglich. Die machen wir in Museen, die machen wir ständig. Und an die haben wir uns so gewöhnt, dass wir die in aller Regel überhaupt gar nicht wahrnehmen. Wir kennen uns so gut mit Bildern aus, dass wir ein bisschen Farbe auf Holz für einen längst gestorbenen Menschen halten, den wir alle gar nicht kennen. Das ist schon sehr merkwürdig, wie wir mit Erwartungen und den Sehgewohnheiten aus sehr wenigem im Grunde immer sehr viel machen und wie geübt wir mit Bildern sind. Um das noch einmal zu zeigen, möchte ich Ihnen hier rechts das nächste Dia zeigen. Hiroshi Sugimoto, der japanische Fotograf, hat 1993 hier ein Foto aufgenommen in einem Kino in Hollywood. Und ich hätte Ihnen auch ein anderes zeigen können. Es hätten auch andere Fotos sein können. Sie haben da wahrscheinlich Ihre ganz eigenen Erinnerungen und Vorstellungen. Ich zeige Ihnen das deswegen, um daran zu erinnern, dass wir Sie jetzt hier mit den Dias, Sie anderswann in irgendeinem Kino, dass wir ständig solche Bilder sehen und die akzeptieren und damit umgehen, als seien das die Dinge selbst. Wir sind mit Filmen, mit Fotos vertraut, wir können Bilder lesen, wir gehen damit um, als sei das selbstverständlich. Und wenn wir dazu dann noch die neuen Medien nehmen, wenn wir Computer nehmen und die vielen Medien, mit denen wir uns verständigen und die wir alle lesen können, dann wird einem schon klar, dass das ziemlich abgründig ist, dass wir hier in aller Regel mit vermittelten Wirklichkeiten zu tun haben. Wir versetzen uns mit großen Kompetenzen ständig in andere Welten. Und das hat viele zeitgenössische Denker auch dazu gebracht zu sagen, dass uns die Wirklichkeit verloren geht. Vielleicht hat man ja auch manchmal das Gefühl, Jean Baudrillard hat das beschrieben, dass die Wirklichkeit eigentlich längst verloren ist, man sieht eigentlich nur noch Bilder. George Steiner hat das beschrieben und beschrieben, dass man ganz selten ganz direkt sieht. Peter Handke kümmert sich um solche Probleme. Alle diese Autoren gehen davon aus, dass der Kontakt zur Wirklichkeit verloren ist, dass dafür Bemühungen nötig wären, die also gerade moderne Menschen eigentlich machen müssten. Das ist jetzt das Interesse von Morris. Die nächsten beiden. Wenn Robert Morris also solche einfachsten Formen, die L-Beams oder diese hier, wenn er die jetzt Betrachtern präsentiert, dann präsentiert er sie als Primary Structures, so werden die auch genannt, als Formen, die einfach sind, die Betrachter aber wirklich sehen sollten. Betrachter, die sich damit auseinandersetzen, die sollten wirklich sehen, wirklich gehen, wirklich stehen, also da sein und tatsächliche Erfahrungen machen. Sie sollten das Gefühl haben, das ist das, ich sehe das hier, jetzt und so. Diese Präsenzerfahrung, die damit möglich ist, ist mit den Bildern im Museum so nicht zu machen. Dort versetzen wir uns immer in eine andere Wirklichkeit. Hier kommen die Arbeiten also in genau die Wirklichkeit, die wir normalerweise voraussetzen, die einem aber ausgerechnet in einem solchen Galerieraum begegnet. Das ist jetzt ein Interesse der Minimal-Künstler, die in den 60er Jahren gearbeitet haben. Sie kennen vielleicht Frank Stella oder Robert Morris, Donald Judd, Dan Flavin oder Karl André. Die sind als Gruppe nie aufgetreten, werden aber trotzdem Minimal Art Künstler genannt. Sie sind so genannt worden von Richard Walheim 1965. Es hat auch andere Bezeichnungen für diese Gruppe von Künstlern gegeben, ABC Art oder Primary Structures. Die Künstler selbst haben sich nie als Gruppe verstanden. Sie haben kein Manifest geschrieben, haben keine Zeitschrift, in der sie ihre Texte veröffentlichen würden. Sie haben auch keinen Ort, an dem sie alle ausstellen, sondern sie haben, und das muss man ja auch bemerken, gleichzeitig oder fast gleichzeitig an verschiedenen Orten in Amerika ähnliche Kunst gemacht, die wir jetzt Minimal Art nennen. Das muss in den 60er Jahren also in der Luft gelegen haben. Das muss also Zeitgeist, wie auch immer, gewesen sein. Aus den 60er Jahren in Amerika wissen wir schon noch ein bisschen. Wir wissen, dass der Zweite Weltkrieg längst vorbei war, dass der Vietnamkrieg war. Kennedy wurde ermordet, die Mondlandung war am Horizont. Jedenfalls können wir uns also unter dem Amerika der 60er Jahre ein bisschen was vorstellen. Und ich schlage vor, das jetzt nicht allzu sehr zu vertiefen, sondern das erstmal als eine Industriegesellschaft zu verstehen, die so ähnlich funktioniert wie unsere heute auch. Ich glaube, das bringt uns jetzt am allermeisten. Derjenige, der die Zeit, die 60er Jahre oder überhaupt die Nachkriegszeit in Amerika als Künstler diagnostiziert hat, ist Barnett Newman. Die nächsten beiden Dias bitte. Barnett Newman hat von 1900, das sind nochmal Arbeiten von Robert Morris, jetzt bitte dann die beiden nächsten. Barnett Newman hat von 1905 bis 1970 gelebt. Er wird dem abstrakten Expressionismus zugerechnet und hat Bilder gemalt wie das, was Sie hier links in Farbe sehen. Who is afraid of red, yellow and blue, number 3, im Stedelijk Museum in Amsterdam von 1966. Ich zeige Ihnen dieses Bild links als Dia in Farbe, rechts in einer zeitgenössischen Aufnahme in Schwarz-Weiß, dafür aber mit Betrachtern davor, die so vor dem Bild stehen, wie man davor stehen sollte. Man sollte also keinen weiten Abstand dazu haben, man sollte direkt davor stehen. Das Bild ist außerordentlich groß, das gibt auch hier die Leinwand gar nicht her. 5,44 Meter mal 2,45 Meter. Es hat rechts einen schmalen 2,5 cm breiten gelben Streifen, links einen 15 cm blauen Streifen, in der Mitte all dies rot und das ist es. Barnett Newman, und ich möchte jetzt erstmal auf seine Schriften eingehen, hat 1948 geschrieben, dass man nach Hiroshima, und das war in Amerika sicher eher ein Eindruck vom Zweiten Weltkrieg als hier, dass man nach Hiroshima nichts Schönes mehr malen kann. Nach Hiroshima kann man keine Blumenstillleben, irgendwelche liegenden Akte, ich weiß nicht was, malen. Das Schöne hatte sozusagen ausgedient, war nicht glaubhaft. Er schreibt auch, dass man etwas Schreckliches gar nicht malen kann. Wenn die Surrealisten sich Mühe gegeben haben, Schreckliches zu erfinden, dann waren die jetzt von der Wirklichkeit tatsächlich überholt. Danach konnte man nichts Schreckliches malen. Also diese Sujets, diese Themen fielen völlig aus. Das beschreibt Barnett Newman als jemand, der vom Zweiten Weltkrieg 1948 direkt betroffen ist. Er schreibt 1949, und er hat viel geschrieben, er ist ein Künstler, der auch viel veröffentlicht hat. Er schreibt 1949, dass sein Ziel jetzt sei, die Betrachter präsent zu machen. Sein Ziel ist nicht, ihnen Themen zu vermitteln, sein Ziel ist nicht, ihnen bestimmte Inhalte zu vermitteln, sondern sein Ziel ist, Betrachter präsent zu machen, to make the viewer present. Das ist sein Ziel. Und er schreibt dann später in einem Interview, ich hoffe, Ich übersetze das jetzt mal auf Deutsch. Ich hoffe, meine Bilder oder mein Bild hat die Kraft, einem anderen das Gefühl seiner eigenen Ganzheit, seiner eigenen Besonderheit, seiner Eigenheit und zugleich damit seiner Beziehung zu anderen zu geben, so wie es mir selbst das gegeben hat. Das heißt dann auf Amerikanisch im Text, his own totality, separatedness, individuality. Also ein Betrachter, der vor einem Bild von Barnett Newman steht, und das gilt für die früheren genauso wie für dieses späte, sollte dort ein Gefühl für sich selbst bekommen, ein Gefühl für Präsenz. Das beschreibt Barnett Newman und das könnte man dies hier jetzt im Stedelijk-Museum tatsächlich nachvollziehen. Wenn man sich direkt davor stellt, und sitzen darf man da überhaupt nicht, sondern man muss wirklich stehen, man muss dahin gegangen sein, man muss eine Entfernung gefunden haben zu dem Bild und man muss dem Bild gegenüberstehen. Das Rot ist außerordentlich strahlend, das Rot kommt auf den Betrachter zu, das Rot vereinnahmt den Betrachter beinahe. Und ein Betrachter, der davor steht, der muss sich tatsächlich stellen, muss sich sozusagen sammeln, muss sein Selbstbewusstsein zusammennehmen und sich dagegen stellen. Das ist bei diesen Bildern möglich. Das kann man jetzt vor den Dias schlecht nachvollziehen. Ich kann Ihnen nur raten, sich in die Menschen im Foto hineinzuversetzen, aber das ist ja das Übliche, sich hineinversetzen, was hier eigentlich gar nicht thematisch ist. Bei Barnett Newman sind die Bilder also Erfahrungsangebote. Er zeigt nicht Themen, er zeigt nicht irgendwelche Interessen, vermittelt keine Botschaften, sondern gibt Bilder als Erfahrungsangebote, die im Grunde als Therapie gemeint sind. Die Menschen, die nach dem Zweiten Weltkrieg eben nicht genau wissen, wer sie sind, die nach dem Zweiten Weltkrieg mit allen Schrecken eben nicht genau wissen, was ihre eigene Gegenwart ist, wer sie sind, was sie können, was sie sollen, nichts von all dem. Genau solche Menschen müssten vor den Bildern der Intention Newmans nach eine Präsenzerfahrung machen und sie müssten sich vor den Bildern so stellen, dass sie angesichts von etwas, was sie übersteigt, was sie nicht beherrschen können, nämlich dieses Rot in dem Fall, dass sie dann doch also mit Selbstbewusstsein präsent sind und dagegen stehen. Das sind Bilder, die als Erfahrungsangebote an Einzelne gemeint sind. Das Erhabene, was man hier erfahren könnte, also sich selbst angesichts des Erhabenen, das ist hier mit großer Emphase gemeint. In verschiedenen Bildern von Barnett Newman wird es mit verschiedenen Titeln deutlich gemacht. Das kann auf religiöse Titel anspielen. Hier, Who is afraid of red, yellow and blue, sagt ganz deutlich, dass man mit der Angst umgehen müsste. Das geht nur für jeweils einzelne Betrachter, das geht nicht in der Gruppe. Man kann sich nicht als Gruppe davor stellen und Erfahrungen machen. Man kann sich als Einzelner dahinstellen und die Erfahrungen machen und man kann diese Erfahrung nicht eigentlich als Botschaft mitnehmen oder als Botschaft anderen vermitteln, sondern diese Erfahrung, die müsste eigentlich den Betrachter ändern. Betrachter, die diese Erfahrung gemacht haben, die Barnett Newman hier vorschlägt, die müssten dann eigentlich wissen, wer sie sind. Die müssten ihre Schlüsse daraus ziehen. Und nach Barnett Newman müssten die sich dann auch gegen Totalitarismus oder Staatskapitalismus wenden. Die müssten also auch politisch aktiv sein. Das nächste Dia rechts. Das geht nur, weil die Betrachter vor den Bildern tatsächlich stehen. Das geht nicht, wenn man sich vor einem Bild wie dem von Caspar David Friedrich, 1810, der Mönch am Meer, wenn man sich vor einem Bild in jemanden im Bild hineinversetzt, so wie Sie sich eben in das Foto hineinversetzt haben. Das geht wirklich nur, wenn man sich hinstellt, davor steht. An Reproduktionen ist es eigentlich schlecht verständlich. Der Betrachter müsste also selber direkt stehen. Das alles mit diesen großen Ansprüchen ist die Voraussetzung für Minimal Art. Barnett Newmans großer Anspruch, Menschen angesichts dessen, was sie nicht verstehen und nicht beherrschen können, präsent zu machen, ist in der Minimal Art dann zurückgeschraubt. Menschen, die nach dem Zweiten Weltkrieg, also sozusagen das Vermissten, dass sie einen Kontakt zu dem ihnen Unbeherrschbaren haben konnten, die sozusagen das Metaphysische vermissten, so nennt das Barnett Newman, Menschen sind dann in den 60er Jahren anders verstanden bei den Minimal-Künstlern. Dort sind Menschen so verstanden, dass sie überhaupt erst mal gehen lernen müssen, überhaupt erst mal sehen lernen müssen. dass sie überhaupt erstmal rechte Winkel, gleiche Teile, Lichtsituationen und so weiter sehen müssen. Lichtsituationen, Raumsituationen, dass sie überhaupt erstmal sehen, was da ist, was da gegenüber ist. Das interessiert Robert Morris, das interessiert aber auch Donald Judd, die nächsten beiden bitte. Donald Judd macht mit seinen Arbeiten 1965 links die Stacks, 1985 dann hier rechts die Quader, macht mit seinen Arbeiten Angebote an den Betrachter, die etwas anders funktionieren als die Angebote von Robert Morris. Donald Judd nennt seine Arbeiten Specific Objects. Man kann nicht genau sagen, ist das Plastik, ist das Relief, architektonisch, wie auch immer, sind Specific Objects, die nicht mehr ganz klar in die klassischen Gattungen hineinpassen. Er zeigt sie so, dass man sie als Thing in itself, als Ding, als es selbst wahrnehmen soll. Das ist hier anders als bei Robert Morris. Bei Robert Morris sind die L-Beams und überhaupt die Arbeiten, die er zeigt, im Grunde Wahrnehmungsinstrumente für den Betrachter. Die sind immer schon auf den Betrachter bezogen. Die sind auf den Betrachter bezogen, insofern als sie ihm Sehangebote geben. Donald Judd versucht hier, die Arbeiten so zu gestalten, dass der Betrachter ein Ding ihm gegenüber sieht, was er als ein geschlossenes, nicht auf ihn bezogenes Ding versteht. Etwas, was nicht auf anderes verweist, was nicht auf den Betrachter bezogen ist, etwas, was in sich eine Einheit bildet. Solche Things in itself, die Donald Judd präsentiert, müssten von Betrachtern überhaupt erst einmal wahrgenommen werden. Betrachter, die das könnten, die also sehen würden, das ist diese Arbeit, hier bin ich, also Betrachter, die das sehen könnten, die müssten seiner Meinung nach dann auch weitere Schlüsse ziehen. Das ist im Grunde eine ähnliche Argumentation, wie wir die bei Barnett Newman hatten. Betrachter, die diese Erfahrung hier gemacht haben, Betrachter, die also bei Donald Judd, ein Thing in itself, also etwas als es selbst sehen können, die müssten daraus ihre Schlüsse ziehen. Die müssten politisch Stellung beziehen, die müssten ihr Leben ändern. Das sind ganz große Ansprüche, die hier mit den Arbeiten von Donald Judd verbunden sind, sozusagen weniger therapeutisch, weniger auf die Wahrnehmung des Betrachters als Instrument bezogen, als die vorher gezeigten Arbeiten von Robert Morris. Dabei kann es nicht darum gehen, dass Donald Judd weiß, was die Betrachter dann hinterher damit machen, sondern es ist dieser Betrachter und dieser und dieser und dieser, der irgendwie eine Erfahrung macht mit den Arbeiten und dieser Betrachter zieht andere Schlüsse als jener und jener und jener. Und was dann tatsächlich daraus entsteht, ist überhaupt gar nicht abzuschätzen. Das ist überhaupt gar nicht zu kalkulieren. Er gibt auch keine Botschaft, er sagt auch überhaupt gar nicht, was man machen sollte, sondern gibt im Grunde eine Erfahrungsmöglichkeit, die einem ermöglicht, etwas anderes als es selbst wahrzunehmen, um ab da überhaupt anderes als es selbst wahrzunehmen. Die nächsten beiden Dias. Karl André, 1935 geboren, alles etwa die Generation, zeigt mit den frühen Arbeiten aus der Minimal, mit seinen frühen Arbeiten aus der Minimal Art wieder andere Probleme. Links sehen Sie eine 1960 konzipierte, 1971 dann ausgeführte Arbeit von ihm, wo man mit einfachen Balken verstehen könnte, was es eigentlich liegen, was es eigentlich stehen, was es eigentlich bauen. Wie steht hier was? Wie liegt hier was? Im Grunde müsste man ab da über Architektur überhaupt nachdenken können. Die Arbeit rechts, Log Piece, also Klotzstück, 1968 zeigt Karl André selbst, wie er die Arbeit auch benutzt. Hier sind einzelne Klötze, im Grunde denen links vergleichbar, so nach draußen gelegt, dass sie eine lange Reihe bilden. Und der Betrachter, der sich ja immer irgendwie dazu verhält, sieht das als eine immer irgendwie verkürzte Reihe im Raum, wenn er sich darauf zubewegt. Er kann aber auch darüber gehen oder daran entlang gehen, kann bei dieser Arbeit dann auch selber Geherfahrungen machen mit der Arbeit. Die gibt ihm sozusagen einen Parcours vor. Man denkt also hier darüber nach, wie liegt das eigentlich und wie gehe ich darauf, wie gehe ich daran, was sehe ich, wenn ich mich darauf überhaupt zubewege. Das sind Erfahrungen, die bei Karl André wichtig sind. Und Sie sehen vielleicht, dass bei Robert Morris mit seinen Instrumenten, bei Donald Judd mit seinen Dingern und bei Karl André mit seinen G-Erfahrungen völlig verschiedene primäre Erfahrungen angesprochen werden. Betrachter haben jeweils ziemlich einfache, grundlegende Erfahrungen zu machen, aber doch verschiedene. Man könnte die Künstler deutlich voneinander unterscheiden. Von Karl André sind vielleicht am bekanntesten die nächsten beiden Arbeiten oder Arbeiten von der Art. Das sind Plattenböden aus verschiedenen Materialien. 1968 links Zement, 1975 rechts Zinn. Und diese Arbeiten kennen Sie vielleicht. Vielleicht haben Sie sich auch schon mal gefragt, darf man überhaupt draufgehen? Manchmal darf man nicht. Das liegt an den Materialien und liegt natürlich auch an der Sammlung, in der sie ausgestellt werden. Die Arbeiten, die man hier betreten kann, und die Stahlarbeiten darf man eigentlich nach der Intention Karl Andres immer betreten, genau wie man sein Lockpiece betreten konnte, die Arbeiten bilden einem Betrachter eine Art von Bühne. Ein Betrachter, der sich entschließt, auf diese Plattenböden zu gehen, der muss sich dann einen Weg suchen, der muss sich vor diesen Plattenböden, also überhaupt erstmal stellen, die wahrnehmen, muss auf die Plattenböden gehen. Und Sie kennen sicher alle, mindestens als Kinder, solche Erfahrungen, trete ich jetzt auf die Fuge oder trete ich dazwischen und betrachte die jetzt auf diese Plattenböden gehen, werden hier auch also mit ähnlichen Vorstellungen sich bewegen. Man macht das anders hier als bei einem anderen Plattenboden. Hier wackelt das alles ein bisschen. Hier sind Materialien auch zu hören, auch zu spüren. Und man geht sehr bewusst und steht sehr bewusst, wenn man sich auf den Arbeiten bewegt, und hat, während man auf der Arbeit sich befindet, eher ein eigenes Körpergefühl präsent, als dass man viel sieht. Man sieht die Arbeiten dann ja auch tatsächlich nicht. Man nimmt eigentlich mit dem ganzen Körper wahr. Man sieht natürlich die Ränder der Plattenböden, auf denen man sich befindet, aber man sieht sie ja nie dann im Ganzen, wenn man draufsteht. Ein Betrachter, der das macht, der wird Erfahrungen machen, wie er überhaupt wirklich geht. Er wird also buchstäblich einen Boden unter den Füßen gewinnen, wird sich entscheiden müssen, wo er jetzt wirklich steht, wo er sich hinstellt, was er überhaupt tut. Wenn man das zu zweit macht, ist das auch eine andere Erfahrung. Was passiert dann eigentlich? Was tut man eigentlich auf so einer Art von Bühne, wenn andere zusehen, wenn man also selber drauf ist, andere Betrachter aber daneben sich befinden? Man macht das alles sehr bewusst und man gewinnt bei diesen Erfahrungen Boden unter den Füßen, man gewinnt eine Art von Selbstbewusstsein, die ich schon vergleichen möchte mit dem, was man bei Barnett Newmans Bildern auch haben konnte. Man steht bewusst und in diesem bewussten Stehen ergibt sich auch ein ganz eigenes Selbstgefühl, das hier weniger emphatisch ist als bei Barnett Newman, das aber durchaus wichtig ist und das durchaus in der Tradition steht. Wenn Fotografen sich solche Arbeiten von Karl André ansehen, das sehen Sie auf diesen Fotos, dann fotografieren Sie das ungeheuer verschieden. Und wenn wir die nächsten zwei Dias sehen, dann wird deutlich, dass das also völlig, also das ähnliche Arbeiten oder auch gleiche Arbeiten hier von 1967 aus Stahl in den Fotografien völlig verschieden erscheinen. Und die Probleme, die bei Robert Morris wichtig sind, nämlich wie sieht das eigentlich jeweils aus, die können wir auch hier sozusagen riechen. Wir sehen hier schon, dass es verschieden gesehen, verschieden fotografiert werden kann, dass all diese Minimal-Interessen am Sehen, am Licht, am Material hier auch eine Rolle spielen. Aber dieses Gehen und selbst darauf gehen, diese Art von Körpergefühl, die interessiert Karl André, die interessiert Robert Morris viel weniger. Und Donald Judd eigentlich nicht, wenn er dem Betrachter ein Ding gegenüberstellt, sodass er sich dagegen stellt. Das sind Arbeiten, diese hier von Karl André, die dem Betrachter auch das Gefühl für einen bestimmten Ort geben müssten und die sich darin von den Arbeiten von Morris und Judd auch unterscheiden. Die Betrachter ändern sich mit der Erfahrung der Arbeiten. Es ist nicht so, dass die Betrachter neue Botschaften aufgenommen hätten oder neue Inhalte verstanden hätten, dass die Betrachter also sozusagen als Gefäß irgendwie gefüllt würden, sondern Betrachter müssten mit der Erfahrung solcher Arbeiten ganz in ihrer Wahrnehmung geändert herauskommen. Sie müssten sozusagen komplett geändert sein, müssten ganz geändert sein, sie müssten aufmerksam gemacht sein. Und wer auf die Art anders ist, müsste auch anders handeln. In der Kunstgeschichte gibt das eine ganze Menge an Schwierigkeiten. Ich kann Ihnen das hier nur an Dias zeigen und hoffen, dass Sie mir so weit folgen. Als Kunsthistoriker vor solchen Bildern kann man nicht sagen, der Künstler meint jetzt dies und das. Man kann nicht sagen, was bedeutet das. Man kann auch nicht irgendeinen Inhalt weitergeben. Man kann als Kunsthistoriker vor den Arbeiten im Grunde nur sozusagen falsche Fragen in Frage stellen und deutlich machen, man darf hier nicht fragen, was bedeutet das, sondern man muss sich eher fragen, wie gehe ich damit um? Wie fühle ich mich da eigentlich? Solche Offenheiten herstellen wäre hier der Job der Kunsthistoriker. Und das ist so also eine völlig andere Art von Kunstgeschichte, die diese Arbeiten der Minimal Art erfordern und die Sie also wahrscheinlich in Ihrer Erfahrung dann ja auch bemerken. Es ist nun nicht so, dass Minimal Art im allgemeinen Kulturbetrieb so angekommen wäre. Wahrscheinlich stehen doch die meisten ziemlich ratlos davor. Ich möchte Ihnen jetzt noch kurz zeigen, welche Schlüsse Künstler daraus gezogen haben. Denn das ist ja vielleicht doch ein Maßstab. Wenn sich Künstler miteinander auseinandersetzen, dann kann man schon davon ausgehen, dass sie die Voraussetzungen auch mitbringen, dass das sozusagen eine Rezeption ist, die uns auch ein Maßstab wäre als Nicht-Künstler. Wenn wir uns also ansehen, dass Barnett Newman nach 1945 das Selbstbewusstsein von Betrachtern angesichts des Unbeherrschbaren überhaupt erstmal ermöglichen wollte. Und wenn wir uns klar machen, dass die Minimal-Künstler in den 1960er Jahren eher sowas wie Aufmerksamkeit überhaupt fördern wollten, den Boden unter den Füßen wiederherstellen wollten, dann können die Künstler nach der Minimal Art jetzt überhaupt wieder ganz anders handeln. Künstler nach der Minimal Art haben sozusagen die Themen wieder offen. Die nächsten beiden Dias. Ich zeige Ihnen hier zwei Arbeiten von 1992 und beide Künstler wären beleidigt, wenn man sie als Post-Minimal Art Künstler bezeichnen würde. Beide beziehen sich auf Minimal Art, aber beide verstehen sich nicht als Minimal Art Künstler oder Post-Minimal Art Künstler. Links sehen Sie von Richard Serra, also S-E-R-R-A, Richard Serra, von 1992 eine Arbeit, die er 1992 in der Synagoge in Stommeln ausgestellt hat. Sie heißt The Drowned and the Saved. Das bezieht sich auf einen Titel eines Buchs von Primo Levi, Die Untergegangenen und die Geretteten. Primo Levi setzt sich dort mit dem Holocaust auseinander, den er selbst erfahren und überlebt hat, und fragt danach, was die Untergegangenen und die Geretteten eigentlich verbindet, wie sich die Geretteten, als solcher schreibt er ja, da eigentlich fühlen, was das eigentlich für ein Verhältnis ist zwischen denen, die untergegangen sind, die gestorben sind und denen, die überlebt haben. Auf diesen Roman spielt Richard Serra mit seinem Titel an und er tut es an einem Ort, der dafür prädestiniert ist. Die Synagoge in Stommeln bei Pulheim bei Köln hat den Nationalsozialismus deswegen überlebt, weil ein Bauer seinen Schweinestall darin eingerichtet hatte und sie deswegen auch nicht verbrannt wurde. In eben dieser Synagoge werden jetzt eingeladene Künstler dazu aufgefordert, Kunstwerke zu präsentieren, jeweils für eine kurze Zeit, die sich mit dem Nationalsozialismus bzw. mit dem Holocaust auseinandersetzen. Serra hat das hier gemacht. Und ich will das jetzt nicht im Einzelnen deuten, aber ich will Ihnen schon zeigen, dass das eine Arbeit ist, die auf den ersten Blick ganz ähnlich aussieht wie die L-Beams von Robert Morris. Das sind zwei Stahlformen, die ganz ähnlich sind denen, die wir eben gesehen haben. Sie sind kleiner. Also der obere Schenkel ist etwas länger jeweils. Sie sind in der Mitte aneinandergestellt, die beiden L-Formen, sodass sie sich gegenseitig halten und eine ohne die andere würde fallen. Jeder obere Schenkel ist 1,60 breit Hoch sind die Arbeiten 1,50 und Sie sehen, das bezieht sich auf die Körpergröße des Betrachters ziemlich genau, sodass er drüber gucken kann, knapp, wie auch immer. Jedenfalls, dass er das als eine Bedrohung auch für sich wahrnimmt. Denn es ist jedem Betrachter klar, dass das eine prekäre Situation ist, wenn diese beiden schweren Stahlformen hier gegeneinander gelehnt sind. Ein Betrachter hier kann natürlich Erfahrungen machen, wie er die bei Minimal Art auch machen konnte. Er kann hier über alles Mögliche nachdenken, was die Blickrichtung, Licht und so weiter angeht. Aber er kann auch anderes. Er kann auch an eben dem Ort darüber nachdenken, was haben diese zwei Formen eigentlich miteinander zu tun. Die sind in einem Abhängigkeitsverhältnis, in einem gegenseitigen Abhängigkeitsverhältnis. Und sie spielen an auf den Titel von Primo Levi, die Untergegangenen und die Geretteten. In welchem Verhältnis stehen wir als Lebende also zu denen, die gestorben sind? Oder was haben also diese zwei Formen jetzt überhaupt als Denkangebot zu bieten? Das ist offen, das beschreibt Richard Serra so nicht. Und es ist auch nicht so, dass ich Ihnen da jetzt irgendeine Deutung vorschlagen möchte, sondern ich möchte Ihnen zeigen, dass der Horizont, unter dem man jetzt denkt, ganz anders ist. Man denkt jetzt nicht nur über die Formen nach, sondern nach der Minimal Art, mit der Minimal Art, wird es möglich, mit ähnlichen Formen große Themen, und zwar auch wirklich große, wieder in den Blick zu nehmen und so zu behandeln, dass Menschen darüber nachdenken können. Nicht so, dass man hier eine Moral von der Geschichte versteht, nicht so, dass man jetzt hier wüsste, was richtig und falsch ist, aber so, dass man als Betroffener gleich Gefährdeter eigentlich, also vor der Arbeit, mit einem direkten Interesse darüber nachdenkt, was diese Teile hier verbindet. Das wäre bei Serra nach der Minimal Art möglich. Bei Christian Boltanski, 1944 geboren, Serra 1939, das ist also auch die etwas jüngere Generation, bei Christian Boltanski hier rechts, haben wir andere Schlussfolgerungen auch aus der Minimal Art. Christian Boltanski zeigt hier 1992 in einer Installation gestapelte Keksdosen. Sie werden wahrscheinlich auch alle solche Keksdosen haben. Die passen immer ganz schön und die kann man aufeinander stellen. Man kann alles Mögliche darin verwahren. Und ob das jetzt der Tannenbaumschmuck ist oder Fotos oder irgendwelche Kindersachen oder ich weiß nicht was. Solche Keksdosen kennt einfach jeder und weiß, dass sie sowas Schatzartiges haben, Schatzkistenmäßiges haben. Auf diese Keksdosen, die man auch als solche und auch als gebrauchte Keksdosen erkennt, klebt Christian Boltanski Fotos. Diese Fotos sind aus Zeitungen genommen, aus Todesanzeigen einer Schweizer Zeitung, wo die jeweilige Todesanzeige immer mit einem Foto des Verstorbenen versehen ist. Und so sehen die auch aus. Die sehen aus wie solche Notfallfotos, die man dann halt in dem Fall mal schnell zur Veröffentlichung hat. Fotos, die man sonst also gar nicht als repräsentativ für das Leben sehen würde, die aber in der Todesanzeige plötzlich eine große Bedeutung bekommen. Man sieht es den Fotos an, man sieht, dass sie gerastert sind, dass sie unscharf sind, dass sie aus verschiedenen Situationen stammen. Es sind völlig verschiedene Menschen, die hier mit ihren Fotos auf die Kisten geklebt sind. Es sind junge und alte, mehr ältere als jüngere, aber man versteht schon, dass es ganz viele verschiedene sind und man sieht, dass die Fotos in einer ganz großen Vielfalt so nicht geordnet sind. Es könnte jeder dabei sein, jeder von uns, jeder. Auf diese aufeinander gestapelten Kisten. Und diese Aufeinanderstapelung von Kisten hat natürlich enorm viel mit Minimal Art oder mit Donald Judd auch zu tun. Auf diese gestapelten Kisten stellt dann Christian Boltanski Bürolampen, ganz übliche Büro-Schreibtischlampen, die dann die Sache von oben her beleuchten, die also dieses archivartige, dieses bürokratische Verwalten gleich mit assoziieren lassen, die aber auch eine Art von sakraler Stimmung erzeugen, dadurch, dass das Licht jetzt so auf diese vielen Menschen fällt. Und man kann vor diesen Wänden aus Keksdosen und Fotos von Christian Boltanski im Grunde nur mit Kenntnis auch des Titels, die Toten Schweizer heißt die Arbeit, mit Kenntnis des Titels darüber nachdenken, ist da jetzt wirklich was von dem jeweiligen Menschen drin? Was bleibt eigentlich vom Menschen übrig? Was ist das eigentlich, was diese vielen verschiedenen Menschen hier verbindet? Eigentlich nur, dass sie alle gestorben sind. Wo bin ich da eigentlich? Also das sind Fragen, die man vor der Arbeit von Christian Boltanski anstellen kann und anstellen muss. Und das sind auch nicht Fragen nach der Wahrnehmung oder nach einem Selber in dem Sinne, wie man Fragen nach sich selber bei der Minimal Art gestellt hat. Nach der Minimal Art, und das ist das, was mir wichtig ist, sind sozusagen größere Themen überhaupt wieder möglich. Nach der Minimal Art, nachdem über die Wahrnehmung so nachgedacht wurde, ist es möglich, große Themen wieder in den Blick zu nehmen. Minimal Art hat da was Therapeutisches, sodass das jetzt auch möglich ist. Minimal Art veraltet deswegen aber nicht. Und es ist nicht so, dass wir diese Wahrnehmungsschulung aus der Minimal Art nicht trotzdem nötig hätten. Das kann man bei der neueren Kunst erkennen, die sich nach der Minimal Art mit Kenntnis der Minimal Art so gebildet hat. Und das wäre mir wichtig, dass diese Erfahrung der Künstler mit der Minimal Art solche Konsequenzen zeitigt, dass man hier also mit Kenntnis der Minimal Art über solche Themen überhaupt auch wieder nachdenkt. Das sollte Sie erinnern an das, was ich vorher auch schon gesagt habe. Jemand, der mit Kenntnis von Minimal Art sozusagen ein eigenes Selbstbewusstsein überhaupt wieder entwickelt hat, ein eigenes Selbstbewusstsein vielleicht überhaupt erstmal entwickelt hat, jemand, der präsent ist, der wird danach auch anderes machen. Der wird danach nicht nur auf seine Wahrnehmung achten. Der wird danach also nicht nur nach Licht gucken, obwohl das ja schön sein kann, nach Licht zu gucken. Aber er wird danach also nicht nur nach rechten Winkeln oder nicht rechten Winkeln gucken, sondern so jemand wäre befreit auch für anderes. Das ist ein ganz enorm großer Anspruch, den die Minimal Art hier vertritt und den jeder von uns im Grunde nur dann verstehen kann, wenn er sich auf die Erfahrung einlässt. Nur jemand, der tatsächlich vor einer Arbeit der Minimal Art steht oder stand, der also etwa nach Basel fährt, ins Museum für Gegenwartskunst oder nach Rien in die Fondation Bayerler oder nach Schaffhausen in die Hallen für Neue Kunst, nur jemand, der das wirklich erfährt, kann die Erfahrungen machen und dann eben auch seine ganz persönlichen Schlüsse daraus ziehen. Ich danke Ihnen.
Ja, Frau Jansen, ganz herzlichen Dank. Ich gebe zu, dass ich auch manchmal vor solchen Kunstwerken stehe und mir die Worte fehlen und bin jetzt beruhigt, dass auch Kunsthistorikerinnen und Kunsthistoriker nicht immer eine Antwort geben können direkt darauf. Und möchte aber Ihnen, meine Damen und Herren, die Gelegenheit geben, Fragen zu stellen jetzt im Anschluss. Wir machen eine kleine Pause, Sie kennen das, und dann können Sie noch Fragen stellen. Vielen Dank.
Ja, lacht es da? Also es steht... Ich glaube, es sind zwei, aber ist okay.
So, ich denke, wir können dann beginnen mit Ihren Fragen, Kommentaren, Anmerkungen, die Sie machen möchten. Wenn Sie mir bitte ein kurzes Handzeichen geben, dann komme ich mit dem Mikrofon, weil es dann besser zu verstehen ist. Wir sind doch relativ viele. Also bitte.
Da gibt es jemanden.
Gespannte Zuhörerschaft. Möchten Sie noch etwas zum Vortrag anmerken? Ja.
Und zwar, mir ist jetzt der Name entfallen, ganz plötzlich von dem Künstler mit den Bodenplatten, diesen quadratischen.
Karl André.
Als Sie das beschrieben haben, wie er auch selber sie benutzt und sich auch die Selbstwahrnehmung bei der Benutzung dieser Platten und auch bei den Holzbalken, da habe ich ein bisschen an Franz Erhard Walter gedacht. Mhm. Würden Sie das unterstützen? Könnte man das?
Ja, ganz sicher. Franz Erhard Walter gehört im Grunde in den Kontext. Das ist ein deutscher Künstler aus Hamburg, der manchmal mit Standflächen arbeitet, oft aber auch mit Stoffstücken, die man sich sozusagen anzieht und die einem dann eine bestimmte Choreografie vorgeben. Das ist durchaus verwandt, da haben Sie vollkommen recht. Also die Arbeiten von Karl André müsste man betreten und benutzen und die Arbeiten von Franz Erhard Walter ganz ähnlich auch, ja?
Ja, ich habe eine Frage nach der Einordnung von Minimal Art in die Kunstgeschichte. Wenn ich das recht verstanden habe, betonen Sie sehr stark das Therapeutische geradezu und das Funktionale. Nicht? Also die Minimal Art wäre dann ein Durchgangsstadium zu einem neuen, besseren oder jedenfalls anderem Sehen als bisher. Also eine Reduktion und eine Dekonstruktion, nicht, von unseres bisherigen, seitherigen Wirklichkeitssehens. Sie sagen ja auch, neue Wirklichkeiten oder neue Wirklichkeit erfahren. Da hätte ich eine Frage, heißt das eigentlich oder sollte das nicht eigentlich heißen, wenn ich das jetzt gewissermaßen versuche, also aus meiner Sicht zu korrigieren, Neuwirklichkeit erfahren, nicht so sehr neue Wirklichkeit. Aber das besonders interessiert mich, ob die Minimal Art Künstler sich auch so verstanden haben, dass sie gewissermaßen Tabula Rasa machen wollten, damit neu gesehen werden kann.
Ja, also die können natürlich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht wissen, was draus wird. Das ist ja im Grunde immer das. Das ist für Historiker immer wichtig zu wissen, dass diejenigen, die in dem Moment etwas machen, natürlich nicht wissen können, was daraus entsteht. Und Minimal-Künstler machen das sicher erstmal mit der Vorstellung, das muss jetzt sein, was immer daraus entsteht. Aber von vielen von ihnen und dann auch später eben in Äußerungen gibt es Texte, gibt es Äußerungen, an denen man verstehen kann, dass sie sich das, also diese therapeutische Wirkung durchaus wünschen. Also das gibt es von Karl André, das gibt es von Judd, das gibt es von Morris, das gibt es aber auch von den anderen. Also die wissen, was sie da tun. Und kunsthistorisch bedeutet das natürlich, dass die Minimal Art da eine zentrale Stellung hat in der zeitgenössischen Kunst. Es ist ja nicht so, dass sich jetzt ein Stil an den anderen oder eine Epoche an die andere reiht, wie auf einer Perlenkette alles gleichwertig, sondern manchmal passiert ja irgendwas, manchmal gibt es ja eine Scharnierstelle oder manchmal weiß man, ab da ist alles anders. Und im Manierismus wäre zum Beispiel auch so eine merkwürdige Scharnierstelle. Und das wäre bei der Minimal Art auch gegeben. Ich weiß auch, dass es neben der Minimal Art andere Künstler gibt. Also es gibt ja auch in den 60er Jahren Künstler, die figurativ arbeiten. Das ist keine weltweit gültige Gattung. Das ist nicht so, wie man, was weiß ich, im Barock bestimmt nicht gotisch malt. Aber es ist eine ganz wichtige und bestimmende Stilrichtung aus den USA, die dann auch in Amerika, die dann in ganz Amerika und auch in Europa, also zum Beispiel auch bei Franz Erhard Walter, ganz wichtig war. Das möchte ich auch so einsortiert haben. Ja?
Gibt es denn Künstler, die sich bewusst auf die Minimal Art Künstler beziehen und sagen, die haben hier das, also diesen Fortschritt oder diesen?
Ja, gibt's. Also Boltanski zum Beispiel sagt es. Er versteht sich nicht als Post-Minimal-Künstler, aber er sagt, seine Jugend war die Minimal Art. Und sagt es also. Und es gibt andere Künstler wie Chris Burden etwa, die mit ihren Arbeiten Minimal Art geradezu kommentieren. Also da gibt es auch weiter solche Gespräche innerhalb der Künstler, die man nachvollziehen kann in Zeitschriften, in Äußerungen, Katalogen und so weiter.
Ich hätte noch eine kurze Nachfrage zu dem Werk von Boltanski, Die toten Schweizer. Diese Dosen, sind die leer? Es wäre ja auch denkbar, dass da irgendwelche Requisiten drin wären, die mit dem Leben der Menschen zu tun hätten. Oder ist da, wissen Sie da was?
Ich weiß es nicht. Ich glaube, man kann das nicht wissen. Ich nehme an, dass sie leer sind. Aber ob der Boltanski so ein Fuchs wie er ist, nicht doch, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das können wir uns nur vorstellen. Und das ist ja immer das Spannendste. Also wenn man genau weiß, was irgendwo drin ist, ist es ja auch nicht mehr so spannend. Aber wenn man eben nicht weiß, ist es leer, ist da was drin, was könnte da drin sein, dann fängt man ja überhaupt erst an nachzudenken, dann kommt ja überhaupt erst die Imagination in Gang, dann passiert überhaupt erst was. Ich glaube, man kann das nur offen lassen.
Dürfte man denn reinschauen?
Also nein. Wenn so nein. Nein.
Gut, haben Sie weitere Fragen? Oder Kommentare? Ja.
Also Minimal Art und auch die Sachen, die ich Ihnen gezeigt habe, das darf man natürlich auf gar keinen Fall berühren zum Beispiel, ne? Muss ich also einfach mal so sagen. Wenn man die Arbeiten von Donald Judd berühren würde, die sind poliert, dann wären die hin, dann würde man auf den Fleck gucken und nicht mehr auf die Arbeit. Und die Arbeiten von Christian Boltanski, die auch so aussehen, können Sie schon nicht hochheben, weil diese Bürolampen ja drauf stehen. Ne? Also da müssen Sie richtig umbauen und das versteht eigentlich jeder, dass das nicht geht.
Könnte man Ihre Ausführungen auch auf andere Künste übertragen oder haben Künstler zum Beispiel aus der Musik oder aus der Literatur, dort gibt es ja,
ja.
genauso diese
oder im
Minimal,
Theater,
haben die aufeinander auch Bezug genommen?
Ja. Die kennen sich und arbeiten oft miteinander. Also Robert Morris hat viel mit Theaterleuten zusammen gemacht. John Cage ist da immer eine Größe, die alle kennen. In der Musik haben wir ja auch Minimal Music. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, Terry Riley oder Philip Glass, wo in der Musik ganz ähnliche Sachen gemacht werden, wo man sich sozusagen qua Hören überhaupt erst mal einhören muss und dann aber ganz aufmerksam wird. Und Morten Feldman etwa macht solche Arbeiten, wo man mit enormer Geduld etwas hört und es dauert ewig lange und man hört dann aber wirklich ganz genau und ist wirklich ganz präsent. Und da funktioniert es ganz ähnlich. Ich könnte mir denken, dass das also in der bildenden Kunst, in der Musik ganz offensichtlich, aber auch in der Literatur vorkommt. Also da haben wir ja viele Künstler, die mit Überwältigungsstrategien arbeiten oder die also sozusagen die Erwartungen unterlaufen, die deswegen den Leser auch eher dazu bringen, auf seine Erwartungen zu gucken. Dazu würden auch diese ganzen Litaneien in der Literatur gehören. Ich könnte mir auch vorstellen, dass im Theater oder auch im Tanztheater vor allen Dingen solche Probleme präsent sind. Das ist alles die Zeit, das ist alles die Haltung, das gehört zusammen.
Gut, wenn keine Fragen sind, habe ich noch eine Gelegenheit. Sie haben Basel angesprochen, Rhin als mögliche Ausstellung, Museen mit Sammlungen. Gibt es denn ein oder das Museum für Minimal Art?
Nee, gibt es so nicht. Die Hallen für neue Kunst in Schaffhausen wären da schon noch am wichtigsten. Aber man könnte sich, also das ist auch ein bisschen Glückssache. Das müssten Sie im Internet mal gucken, was zum Beispiel das Museum für Gegenwartskunst in Basel gerade ausstellt. In Rien könnte gerade Karl André ausgelegt sein, muss aber nicht. Da sind wir hier ein bisschen auf Zufälle angewiesen und in Stuttgart oder wo auch immer gibt es natürlich Minimal Art. Es gibt aber nicht irgendwo die einmal gültige und immer verfügbare Installation hier in der Gegend.
Gut, dann bedanke ich mich bei Ihnen nochmal, Frau Professor Janssen, und Ihnen für Ihr Interesse und wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende. Danke.